Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute Morgen beschäftigen wir uns mit dem, was von Gesprächswert ist, was ist interessant und was ist berichtenswert. Und interessant und berichtenswert ist auch unser Gast. Er ist Grimme-Preisträger, verantwortlich für legendäre Fernsehparodien. Und er nimmt zwischen Lidl-Fashion und politischen Eskapaden in seiner Funkshow Valulis Daily zwischen Montag und Donnerstag alles auseinander, also im Grunde genommen fast ein bisschen wie hier, nur mit Bild und noch lustiger. Ich freue mich sehr über Philipp Valulis. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, es wurde ja auch mal wirklich dringend Zeit und gleich eine einfache Frage zum Start. Müssen wir Donald Trump jetzt den Friedensnobelpreis geben? Denn er feiert ja Friedensverträge, ne? Also zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Und ich sage jetzt mal ganz provokant, den Friedensnobelpreis haben Leute schon für weniger bekommen.
Ja, das ist durchaus der Punkt. Allerdings bei Trump frage ich mich ja wirklich, was. Also selbst wenn wir das jetzt gut finden, und wir finden das ja gut, wenn Leute diplomatische Beziehungen aufnehmen, aber was er persönlich selber gemacht hat, also wenn ich so seinen Tagesablauf, was da immer so geleakt ist, mir ansehen kann und wie enthusiastisch er eigentlich nicht hinter solchen Sachen hängt, da frage ich mich schon. Also er ist einfach nur da gewesen, als Kushner das irgendwie zusammengebastelt hat.
Ja.
Und ich meine, da kannst du ja auch ein Fopo dem Preis für den Fall der Berliner Mauer geben. Also das ist jetzt so ein bisschen dabei sein.
Vielleicht können wir das Gesamtwerk auch nicht so ganz ausklammern und möglicherweise macht er das auch alles nur, um den Iran zu ärgern. Man weiß es nicht. Ich würde mich im Zweifel sowieso für die belarussischen Frauen entscheiden. Die sind meines Erachtens auch ein wenig mutiger. Ne? Auf die kommen wir möglicherweise gleich noch zu sprechen. Aber jetzt kommen wir zu
die Schlagzeile des Tages.
Die Welt titelt Merkel und Seehofer für Aufnahme von 1500 Eltern und Kindern. Kurz hadert mit Vorstoß. Grüne Linke, die SPD wollen, dass Deutschland nicht nur unbegleitete minderjährige Migranten aus Lesbos aufnimmt. Jetzt liegt ein Vorschlag auf dem Tisch. Unionsfraktionschef Brinkhaus ist skeptisch, genau wie Nachbar Österreich. Ja, Merkel und Seehofer wollen rund 1500 weitere Migranten von den griechischen Inseln in Deutschland aufnehmen. Und das hat ein paar Leute überrascht, denn das war nicht unbedingt absehbar. Für mich ist es auch insofern interessant, also Merkel und Seehofer, nur kurze Zeit nach dem Zitat, nach der Herrschaft des Unrechts, jetzt einmütig nehmen sie ganze 1500 Menschen auf. Bist du auch so begeistert wie ich, Philipp?
Also ich bin natürlich begeistert. Also man könnte jetzt noch über die Zahlen mal ein bisschen drüber nachdenken und sich überlegen, warum die Suche nach einer europäischen Lösung so lange braucht und warum man überhaupt sucht, wenn nur Deutschland und Luxemburg bereit sind.
Ja.
Aber an sich ist das doch schon mal ein guter Ansatz, weil es sind ja auch anerkannt Schutzbedürftige. Also da ist jetzt kein unkontrolliertes Türaufmachen wie 2017, wo dann die ganzen Pegida-Menschen rausgelaufen sind, sondern das ist ja vollkommen solide. Aber ich meine, gut, 1500 Geflüchtete ist für Horst Seehofer wahrscheinlich auch schon ziemlich hart an der Grenze gewesen.
Vermutlich,
ja. Überlegen, wie viel, um die wieder loszuwerden, wie viele Geburtstage und Geburtstagsgeschenke er dafür braucht. Ne? Also das sind
Stimmt, du hast recht. Ja gut, wann wird er jetzt? Ich glaube, er wird 71.
Geburtstag wird einer mehr abgeschoben.
Richtig. Also dass man meine Ironie nicht falsch versteht. Ich empfinde diese 1500 wirklich nicht als so gewaltige Zahl. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Andere wiederum empfinden das schon als viel. Also Sebastian Kurz, der Kanzler von Österreich zum Beispiel, sagt, wir werden dem deutschen Weg hier nicht folgen. Ich gehe auch davon aus, dass sehr viele europäische Länder diesem Weg, Flüchtlinge in großer Zahl aus Griechenland aufnehmen, nicht folgen werden. Und da kennt er natürlich seine polnischen und ungarischen Nachbarn auch sehr gut. Diese berühmte europäische Lösung, wie auch immer die aussehen mag, sie ist nicht in Sicht. Übrigens, Friedrich Merz glaubt auch nicht an das Aufnehmen von Flüchtlingen. Er selber meint, die Flüchtlinge in Griechenland sollte man menschenwürdig unterbringen, was auch immer er damit gemeint hat. Meint Friedrich Merz damit, die sollen einfach schön in ihren Lagern bleiben? Wir bauen ihnen neue? Oder was will Friedrich Merz? Und vielleicht sollten wir auch gar nicht so sehr darauf achten, was Friedrich Merz wird. Vielleicht ist das auch das Problem.
Ja, vielleicht kann er ja bei BlackRock anfragen. Die haben doch sicher auch eine Immobilienfirma, ob die nicht irgendwas dann bauen können auf der Flüchtlingsinsel für ihn. Also nicht für Friedrich Merz könnte man dort eigentlich auch hinschicken. Der könnte ja auch mal da wohnen und sich das ein bisschen angucken. Und dann kann er ja vielleicht auch entscheiden, wen wir da jetzt aufnehmen oder nicht.
Ja.
Ich finde es halt eigentlich unglaublich traurig, dass diese Leute, die sind ja schon in der EU.
Ja.
Und dann gefällt es ihnen dann nicht. Also was heißt gefällt ihnen nicht, sondern ist es wirklich schlimm? Ich meine, man zündet ja sein Lager nicht aus Spaß an. Also das ist ja wirklich die letzte Form des Protests.
Genau, es sind jetzt 6 Menschen, sind irgendwie festgenommen worden. Es sind wohl Afghanen, die im Verdacht stehen, dieses Lager angezündet zu haben. Und da ist ja auch in Deutschland eine, kann man sagen, eine Debatte, na, ich weiß es nicht, wirklich entbrannt in dem Zusammenhang auch toll formuliert, wo es halt eben darum geht, ja, kann man denn Brandstiftung auch noch belohnen? Und nur jetzt meine persönliche Meinung, in diesem Falle, ja, ich verstehe natürlich, warum Leute sagen, ja, da kommen Brandstifter, aber es ist ja nicht, das muss man ja immer wieder deutlich sagen, die Leute sind ja nicht von Natur aus bösartig und zünden alles an, was ihnen in den Weg kommt. Deswegen, wenn man sie in Deutschland aufnimmt, werden sie auch nicht den nächsten Lidl anzünden. Aber es ist ja nun einfach so, also wie muss es in einem Lager aussehen, dass es selbst brennend besser ist, als dort zu bleiben? Und jetzt gerade eben, das muss man dazu sagen, auf der Insel Samos ist ein Feuer ausgebrochen. Zur Stunde wissen wir aber nicht genau, wie es zu diesem Brand gekommen ist, aber du kannst fest davon ausgehen, dass jetzt natürlich schon die Ersten kommen und sagen, aha, siehste, da ist doch schon das Signal gesetzt, zündest du dein Lager an, darfst du auch nach Europa? Und ich glaube, diese Frage wird uns noch ein paar Tage begleiten, oder?
Ja, damit werden wir, glaube ich, lange etwas zu tun haben. Also eben auch die Tatsache, dass man natürlich ich als ordnungsliebender Deutscher bin ja auch nicht happy, wenn jemand sich beschwert und deswegen Sachen anzündet. Aber wie gesagt, was ist denn wohl der Auslöser? Also wie schlimm muss es sein, dass man so etwas macht? Und klar, dass man da jetzt dass viele sagen, dass man da jetzt vielleicht keinen Anreiz schaffen soll, dass die Leute alles anzünden, nur um dann nach Deutschland zu kommen. Also es kann ja auch negativ sein, wenn man jetzt ein Flüchtlingsboot anzündet. Also da muss man natürlich auch aufpassen, dass da keine falschen Messages an die Leute herauskommen. Das ist natürlich höchst bedauerlich. Und ich wundere mich natürlich, dass die Griechen jetzt weiterhin wieder Zelte aufstellen. Ich hätte ja vermutet, dass sie anfangen mit Containern oder so, mit Sachen, die dann nicht brennen können. Aber das scheint man ja auch dann relativ locker zu sehen, wenn ich das sehe.
Blattgold.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, Fall Nawalny, Russland ruft Deutschland zur direkten Zusammenarbeit auf. Ja, Russland hat Deutschland wegen der Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny vor einer weiteren Politisierung des Falls gewarnt. Zugleich forderte Außenminister Lavrov am Dienstag bei einem Telefonat mit einem deutschen Kollegen Heiko Maas Berlin abermals zu einer direkten Zusammenarbeit auf. Also die Russen sind offenbar sehr, sehr daran interessiert, diesen Fall aufzuklären. Das ist zumindest das, was wir lernen. Alexej Nawalny hat sich mittlerweile bei Instagram gemeldet. Er hat dort geschrieben, er kann wieder selbstständig atmen. Das fühlt sich sehr gut an. Für diesen Post gab es 1,3 Millionen Likes bei Instagram. Also hätte er in Hotbands besoffen bei TikTok getanzt, wären es jetzt schon locker 2 Millionen. Da muss man sagen, da ist noch Luft nach oben. Und dieser Alexej Nawalny will schnellstmöglich zurück nach Russland. Das finde ich bemerkenswert, denn das wäre ja nach meinem Gefühl der letzte Ort, wo ich hin wollte. Aber er bucht das Jochen-Schweizer-Paket Opposition in Moskau. Das finde ich mutig, weil ich denke, du kannst besser mit einem Kreuz auf einem Hollandrad durch ES-Gebiet fahren, als Nawalny zurück nach Russland. Aber er sieht das offensichtlich anders.
Ja, ich glaube, das zeigt ja wirklich dann seine Liebe fürs Land und für was er dort kämpft, dass er das sich jetzt nicht eben aus dem Ausland in Sicherheit, also in Sicherheit bringt ins Ausland, sondern weiterhin für die Sache da ist. Und das zugegebenermaßen finde ich das Vorgehen der Russen ist schon, also ein bisschen Respekt, weil es ist ja wirklich super kackdreist. Also das ist ja wie wenn du dem Nachbarn ja das Haus anzündest und dann rübergehst und sagst, ich würde gern beim Löschen helfen, um herauszufinden, wer das angezündet hat und so. Also das und dann so immer die zahnlosen Drohungen, also das ging ja schon bei dem Doppelagentenmord, beziehungsweise Giftanschlag auf den Doppelagenten oder bei dem Mord im Tiergarten los, wo ich mich halt auch immer frage, wie oft kann man denn sagen, nee, mach das bitte nicht und beim nächsten Mal ist es wirklich ernst und das finden wir jetzt wirklich nicht gut. Also ja, das machst du auch nicht mit Kindern. Ich meine, stell dir mal vor, im Kindergarten irgendjemand, der böse Vladi vergiftet das erste Kind und das andere erschießt er Oder sagst du, nee, aber jetzt beim nächsten Mal, dann geht das wirklich nicht und hör jetzt bitte auf. Ne?
Ja, jetzt muss man aber fairerweise sagen, Philipp, gerade auch Heiko Maas und andere haben es ja auch gesagt, sie suchen ja gerade, was die Antwort an Putin angeht, nach einer, ich zitiere, europäischen Lösung.
Ja, dann können Deutschland und Luxemburg können da mal was sagen und die anderen, Österreich sagt, nö, da machen wir nicht mit. Ja, wir haben genügend Flüchtlinge und Tiroler im Land, da müssen wir was einfallen lassen.
Verlierer des Tages.
Ist der Chef von Apple, Donald Trump nennt ihn Tim Apple, es ist aber Tim Cook. Und deshalb Verlierer, weil gestern die Apple Keynote war, von vielen sehnlichst erwartet. Und was kam? Nein, kein iPhone 12. Und da fühlte sich jetzt im Grunde genommen die gesamte Welt wie so ein Elfjähriger an Weihnachten. Ne? Man hat sich so auf ein neues Handy gefreut und da nix. Stattdessen gab es da eine neue Apple Watch, so ein billiges Einsteigermodell und ein neues iPad Air mit dem neuesten und flottesten Chip namens A14 oder A14. Das ist natürlich klasse, aber das ist jetzt nicht wirklich das, worauf alle gewartet haben. Und dass jetzt irgendwie von Apple jetzt ein eigenes Workout-Programm kommt, Fitness Plus, da kann ich auch den YouTube-Kanal von Felix Lobrecht abonnieren. Also dafür brauche ich jetzt keine Apple-Keynote. Ne?
Ja, total. Also ich bin auch schon länger ausgestiegen. Also irgendwie bin ich da langsam schon immer enttäuscht, weil es sind ja nur die gleichen Parameter. Also es wird irgendein Chip eingebaut, dessen Nummer immer größer wird und bei den Handys schaffst du es entweder größere Auflösung anzubieten oder eine weitere Linse vorne dran zu klatschen. Also ich glaube, das wird ja auch für Apple immer schwerer, immer neue attraktive Sachen zu finden und sie müssen jetzt irgendwann eine ganz neue Technik oder Feature sich einfallen lassen, damit man wieder sagt, ja geil, das iPhone mit Geruchserkennung oder so weiter, das will ich haben.
Ja.
Aber bisher ist es ja wirklich nur noch so, guck mal, da haben wir die Uhr, da haben wir jetzt drei Chips reingetan und die kann jetzt auch ihren Puls von innen filmen. Also.
Ja, vor allem die Telefone werden ja immer größer, also demnächst sieht er so aus, als hättest du dir irgendwie so einen Flachbildschirm in eine Buchse gesteckt. Und wenn du sagst es richtig mit den Linsen, die Smartphones sehen ja mittlerweile aus wie so Spinnen, so mit acht Augen vorne dran. Also das ist, weiß ich nicht, die Innovationskurve flacht zusehends ab.
Ich wage die Prognose, in 3 Jahren werden sie ganz toll mit großem Trara ein Handy launchen, das wieder kleiner wird und dass das dann immer ganz toller wird und tolles Feature, wie klein die jetzt wieder werden. Also vielleicht geht das so in Wellen. Jetzt wird das alles wieder kleiner und danach können sie es wieder größer machen. Also die müssen sich ja auch was einfallen lassen und wenn selbst Apple TV Plus nicht funktioniert, also irgendwo sind sie vielleicht auch ein bisschen verzweifelt.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Ja, bei Twitter trendete gestern der Hashtag Serdar Somuncu oder nur Somuncu. Es gab einen Podcast, einen Live-Podcast, also es war der wurde live gestreamt bei Instagram am Wochenende mit Serdar Somuncu und Florian Schröder. Und in diesem dreistündigen Podcast, also das alleine ist für mich schon skandalös, dass man einen dreistündigen Podcast macht, muss denn sowas sein? Und da gab es halt eben auch eine zweiminütige Passage, die wurde bei Twitter geteilt und in dieser Passage ging es unter anderem, ich zitiere, sagte Serdar Somuncu, es geht mir am Arsch vorbei, ob das Zigeunerschnitzel heißt oder Mohren wird, die Leute sollen sich ficken, die sollen kürzen, Stunden und Tage und Wochen lang im Internet darüber diskutieren, ob das berechtigt ist oder nicht, solange es nicht unter Strafe steht, sage ich, und jetzt kommt das N-Wort, ne, und Menschen, die sich über solche Bezeichnungen echauffieren würden, die seien alles Pisser, meistens Frauen, und Somuncu ist dann fest davon überzeugt, die sind alle schlecht gebumste, miese, hässliche Schabracken. Also 2 Minuten wirklich, also reichlich sexistisch, rassistisch, also alles, was man sich so vorstellen kann, was bei Twitter vor allen Dingen auch richtig gut ankommt. Und dann gab es, Zitat, eine Entschuldigung von Seiten des RBB, das war aber eigentlich auch weniger eine Entschuldigung, sondern es war eher eine Erklärung, dass das Ganze natürlich Satire sei, Kunst und Serdar Somuncu, der sich dann auch im Radio im RBB nochmal dazu geäußert hat, sagt, wir geben auf unsere Art Antworten auf die Fragen unserer Zeit und das habe ich mir angehört und habe gedacht, ja, aber was sind denn, also die Fragen, auf die da Antworten hatten, also speziell Serdar, die hat ja keiner mehr gestellt, weil was ist denn die Frage unserer Zeit, dass es rassistische, frauenfeindliche Arschgeigen gibt? Ist das so, also ist das etwas, was man erst erfahren hat, wenn man diesen Podcast hört? Das meine ich, also wenn ich das hören will, worauf Serdar dort angespielt hat, da kann ich mich auch nachts um 3 in Burger King setzen. Dafür muss ich jetzt keinen dreistündigen Podcast hören.
Ja, ich fand es auch total schwer, mir da so ein, welche Antwort hat er denn? Hat er denn überhaupt eine Antwort gegeben oder hat er einfach nur Fragen aufgeworfen? Und dann habe ich halt versucht, irgendwie so auch diese durch die ganzen Ironieschichten irgendwie durchzukommen und diese Ironiezwiebel zu pellen. Und am Schluss hatte ich dann eigentlich auch gar nichts mehr in der Hand davon, weil ich mich ja immer gefragt habe, klar, Provokation ist natürlich ist ein super Mittel. Damit macht er ja tatsächlich sichtbar, wie die Diskussionskultur so verläuft. Dann gibt es die Leute, die sich über die Verkürzung der Szene beschweren. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die ihn sofort canceln wollen. Aber so in seiner Hauptprovokation hat mir irgendwie so ein bisschen der Hintergrund oder der Unterbau gefehlt. Und da habe ich gedacht, so ist das ja auch nichts mehr wert. Das hat man vielleicht früher gemacht, so, oh, guck mal, der hat das N-Wort gesagt, hohoho, Gott sei Dank, endlich sagt's mal einer.
Ja, und, aber wir haben ja nicht mehr 1998, ne, wo das noch so fresh war.
Er ist ja ein schlauer Mensch. Und ich weiß ja jetzt inzwischen, also wenn ich seit 20 Jahren das Internet einmal aufgemacht habe, dann weiß ich ja, dass das N-Wort wirklich verletzend ist. Also, und will man wirklich die ganze Zeit aktiv Menschen verletzen? Das habe ich mich halt irgendwie dann auch so ein bisschen gefragt. Also klar, man kann darüber diskutieren, aber so krass.
Ja, die Frage ist halt, wie so häufig ist es das wert? Und ich habe das Gefühl, dass es es nicht wert, weil die Entlarvung ist ja nicht so groß. Also was ist das Entlarvende, dass Leute das immer noch gerne benutzen? Da kann ich auch ein Peter Hane-Buch lesen. Also ich finde ja grundsätzlich, ich finde ja den Ansatz gut, uns alle darin zu entlarven, dass hier unsere laut herausgeschriebene Moral oft nur so eine dünne Lackierung über das tiefe, dumpfe, grollende S ist. So, das ist ja auch in Ordnung. Nur, also wir wollen ja alle gut sein und haben aber ganz tiefe Ressentiments, die da oft nur dünn übertüncht werden. Aber das kann man doch anders entlarven als auf die Art. Denn es hatte für mich einfach nichts Entlarvendes. Das war, und bei Serdar habe ich also zumindest berechtigte Zweifel, ob da wirklich immer nur die Kunstfigur spricht. Es gab ja auch so einen legendären Auftritt im letzten Jahr in Münster, wo er auch einen Live-Podcast aufgeführt hat mit jemandem, dessen Namen ich vergessen habe. Und dieser Podcast auf der Bühne ging zu Ende dadurch, dass sich die beiden Protagonisten auf der Bühne gestritten haben. Der eine war Serdar und dann ging Serdar wütend, der andere war schon von der Bühne und Serdar ging auch wütend auf der Bühne, schüttete, ich zitiere jetzt aus den Westfälischen Nachrichten, ja, Sumuncu schüttet daraufhin das halbvolle Bierglas des jungen Mannes über dessen Kopf. Schon nach einem seiner vorherigen Zwischenrufe ließ er Sumunchus Beschimpfung »Geh wieder zurück ins Behindertenheim, du Jude« über sich ergehen. Die Stimmung ist mittlerweile aufgeheizt. Nach der Show lässt Sumuncu das noch eingeschaltete Mikrofon auf der Bühne zurück. Ein junger Mann aus der ersten Reihe greift es sich und erzählt einen Judenwitz. Bei ihm lacht keiner mehr. Und da denke ich mir so, okay, wenn das ist, was du erreichen willst mit deiner Art der Satire, herzlichen Glückwunsch. Also ich, boah, ey.
Ja, also bei solchen Sachen, klar, vielleicht will man eben damit provozieren und was auch immer, aber ich erinnere mich daran, dass die coolsten Schauspielrollen für mich eigentlich immer die waren, wo ich das Arschloch gespielt habe, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, da kann ich die Sachen machen, die ich eigentlich immer machen wollte,
ja, klar.
Aber nie konnte. Total. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht erfreut sich Herr Sumuncu auch daran und dann gerät es so ein bisschen außer Kontrolle vielleicht.
Ja, das ist...
Das Ich und das künstliche Ich, weil mit Ironie kannst du ja alles tarnen.
Genau, ja, aber genau, mit Ironie kannst du alles tarnen, aber in dem Moment, wo du auf der Bühne die Kontrolle verlierst und sauer wirst und offenkundig nicht mehr die Kunstfigur bist und dann jemandem sagst, geh wieder zurück ins Behindertenheim, du Jude, da sehe ich dann die Trennschärfe zwischen Kunstfigur und Privatperson nicht mehr so wirklich. Aber... Naja, wir werden es heute nicht lösen. Schwierig alles.
Ich würde es als Promo-Aktion einordnen, ja, also weil das so übertrieben war.
Das kann man sagen. Die Promo hat funktioniert. Das so viel dazu.
Das hat mich überrascht.
Identitätsdiebstahl? Fragezeichen. Als FAZ-Redakteur bei Gucci und Macbeth darüber schreibt die FAZ, denn es ist ein 61-jähriger Mann vor Gericht, der sich schon über Jahre hinweg als FAZ-Redakteur ausgegeben hat, also so zwischen 2013 und 2018 und hat sich dort bei verschiedenen Veranstaltungen angemeldet mit einer E-Mail-Adresse, die auf den Namen des FAZ-Redakteurs lautet, dessen Identität er quasi gestohlen hat. Und so hat dieser Mensch sich auf ein Gucci-Event gestohlen, auf den GQ Award, die ARD-Party bei der Berlinale 2017, das Postfest von DHL und Deutscher Post und auf die Macbeth-Premiere der Berliner Staatsoper im Juni 2018. Also speziell, was das Postfest und den GQ Award angeht, da muss ich erstmal sagen, also Verbrechen lohnt sich nicht, aber der Mann ist ja, also ist ja schon interessant, was er da erreicht hat mit diesem Identitätsdiebstahl. Ist ja lange gut gegangen.
Ja, da ist ja, glaube ich, schon ordentlich ein bisschen kriminelle Energie im Spiel gewesen. Aber man kann natürlich wirklich fragen, wie verzweifelt ist eine Person, die unbedingt auf das Postfest von DHL gehen möchte? Das, ja. Das sollte man ja wirklich mal in den Raum stellen, aber er scheint das ja einigermaßen gut geplant zu haben. Das scheint ja lange funktioniert zu haben. Ja. Und das Schlimme ist ja, der kann jetzt wahrscheinlich noch viel mehr Identitäten klauen, wenn er in die ganzen Läden reingeht und die offen rumliegenden Corona-Gästelisten abgreift. Also das scheint mir ein windiger Geselle zu sein. Den sollte man im Auge behalten.
Du, der hat wahrscheinlich auch für Wirecard zwischenzeitlich auch mal einen Banker gespielt, als die BaFin gekommen ist. Er kann ja meines Erachtens, wenn er noch eine Zukunft haben will, er kann ja, wenn er im, vor allen Dingen, wenn er im Zeitungs- und Verlagswesen bleiben will, er kann ja Kickboxer werden und dann kann er Geschäftsführer werden beim Top-Special-Verlag. Alexandra Jahr leckt sich schon die Finger. Gut, ich sag mal so, als 61-Jähriger mit schlecht sitzender Kleidung gehst du ja im Grunde genommen ja immer als FAZ-Redakteur durch. Ne? Da musst du dich ja gar nicht lang anmelden.
Ja, das ist richtig. Ich muss nur aufpassen, wenn man nicht von den Taz-Leuten zusammengeschlagen wird, glaube ich. Das ist das einzige Problem.
Ich dachte, du wärst längst tot.
New York Vulture, das Magazin, kündigt an, Wheel of Fortune spins into the coronavirus era with wheel condoms. Seit vorgestern ist die US-Variante nicht nur von Jeopardy, sondern vom Glücksrad auch wieder on air und das aber unter speziellen Sicherheitsbedingungen. Philipp, was du mir im Vorgespräch gesagt hast, ist, du bist ein glühender Fan der Show.
Ja, wir sind hier alle in der Firma große Wheel of Fortune Fans, weil wir das immer in der Mittagspause schauen und das ist in Amerika ja richtig groß, nachdem das ja in Deutschland seit Gott hab ihn selig Peter Bond und Frederik Meissner ja irgendwie jetzt nur noch vor sich hin krebst.
Sprichst du denn über den Peter Bond? Ich bin entsetzt.
Ja, ich würde so gerne mal sein Moderations-Showreel sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, was er da reingeschnitten hat. Das ist so lustig, was dieser Herr macht. Aber egal. Nein, also in Amerika ist ja auch der Ursprungsmoderator ist ja seit über 30 Jahren dabei und das ist ein riesengroßes Spektakel. Und jetzt haben sie dann eben, damit man das Rad ja hygienisch korrekt anfassen soll, so eine Art, ja, es ist wirklich wie ein hartes Plastikkondom, was jeder in der Hand hat und dann so drüber stülpt, um dieses Rad drehen zu können. Und das sieht ein bisschen befremdlich aus, aber ich finde es toll, dass es wieder da ist.
Übrigens, wenn ich höre Glücksrad und Kondome, dann denke ich wiederum an Peter Bonds frühe filmische Werke. Von daher, aber das ist ja natürlich eine Maßnahme, ne? So könnte man es eigentlich demnächst machen.
Ja, und
so. Also, wenn es nicht anders geht.
Der Moderator steht dann auch ein bisschen weiter weg. Das sieht dann tatsächlich bei dem Finale, wo dann der Finalist dasteht und der Moderator irgendwie so mit 2 Meter Abstand hinter ihm steht. Mhm. Ein älterer Herr, der so um die Ecke von hinten guckt und einen anredet. Das sieht ein bisschen creepy aus, aber wenn es dazu hilft, dass das Glücksrad wieder läuft, beziehungsweise das Wheel of Fortune, dann bin ich da voll dabei. Da bin ich auch dann der amerikanische Party- und Feel-Good-Mensch. Ich will da happy Leute sehen, bunte Farben, große Dekorationen. Absolut. Und ich will nicht mit Corona belästet werden. Ja.
Du hast völlig recht. Aber das steht ja so ein bisschen dahinter, wie damals Trump beim TV-Duell mit Hillary, ne? Als er immer wie so eine alte, räudige Großkatze immer hinterher hergeschlichen ist.
Ja, schrecklich. Aber vielleicht war das auch Satire und Parodie, man weiß es nicht. Im Nachhinein kann man das vielleicht auch nur...
Es war das Spiel mit den Ebenen. Mhm. Es war das Spiel mit den Ebenen. Es ist doch völlig klar. Und zum Abschluss, lieber Philipp, möchte ich dir noch etwas vorlesen. Und zwar die Post von Wagner.
Ja,
allerdings nicht die von heute, sondern die von gestern, weil die war einfach wirklich zu schön. Das muss ich machen. Hast du noch die Zeit? Das machen wir.
Für Wagner immer. Für Wagner stehe ich auch besoffen in der Früh auf, um es mir durchzulesen.
Ja, er ja auch. Er steht ja auch besoffen auf, um es zu schreiben. Das ist ja nur fair. Also, Post von Wagner. Lieber Alexander Zverev, Sonntagnacht war ich wach, weil ich den neuen Boris sehen wollte. Ich sah ihn nicht. Sie haben ein großartiges Finale gespielt. Aber sie waren nicht mein Boris. Boris hätte das Finale gewonnen. Ein Finale ist ein Spiel der Nerven. Es geht nicht um Volley, Vorhand, Aufschläge. Es geht um Kopf, Nerven. Es geht eigentlich um Augenblicke des Willens. Den Willen zur Selbstüberwindung. Man hat Krämpfe. Die Beine tun einem weh. Der Gegner humpelt. Ein Boris hätte als Sieger das Match beendet. Die Sehnsucht nach einem neuen Boris ist wie die Sehnsucht nach dem Leben auf der Bars. Es gibt nur einen Boris. Boris hätte das Match nicht verloren. Es gibt keinen neuen Boris. Herzlichst, ihr Franz Josef. Also was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist, er sehnt sich sehr nach Boris.
Ja, und er hat auch diesen Wunsch gleich am Anfang postuliert, dass er gerne einen Boris will und ist dann enttäuscht, dass sein am Anfang postulierter Wunsch nicht erfüllt wurde.
Ja,
und
toll.
Er dreht sich wirklich sehr um Boris. Er scheint ja sehr fixiert zu sein.
Ja.
Andererseits auch gut für Alexander Zverev, dass er kein neuer Boris wird, ist ja auch finanziell gesehen. Vielleicht ganz löblich für ihn. Aber Wagner, sehr schön übrigens auch vorgelesen, ich fühle mich so, wie nachdem ich abends in der Bar jemand ein besoffener Mensch zugetextet hat. So klang das, ja.
So können wir in diesen Tag starten. Philipp, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war sehr schön. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du wiederkommst.
Ich danke sehr herzlich und ich komme gerne vorbei.
Sei mein
auch
Boris.
Physisch. Ich stehe vor deiner Tür.
Ja, schön. Sehr gut. Ja. Dann stehen ja endlich mal normale Leute bei mir vor der Tür. Das ist ja auch mal eine schöne Abwechslung. Also, ich wünsche einen schönen Mittwoch, allen anderen auch. Und wir hören uns am Freitag wieder. Und dir alles Gute. Worum geht's heute bei Valulis Daily? Das noch hinten raus?
Oh, ganz wichtig. Heute werden wir schauen, was Philipp Amthor jetzt eigentlich, wie er sich davon gewieselt hat, was denn jetzt eigentlich passiert ist über den Sommer. Es wurden ja viele Sachen, sollten ja aufgeklärt werden. Die Rechnungen, wie ging es in diesem Untersuchungsausschuss voran und so weiter. Und da gucken wir jetzt mal, was Philipp Amthor da jetzt geleistet hat und ob er jetzt vielleicht doch ungeschoren davon kommt.
Geil, freue ich mich drauf. Vielen Dank.
Dankeschön.
Bis denn.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.